Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Heute gibt es eine etwas kürzere Folge und das hat einen Grund, denn ich bin immer noch mit dem neuen Projekt in der Finalisierung und ich habe es jetzt wirklich lange angeteasert und jetzt ist endlich soweit, am 16.07. ist dann der Launch Date, da erfahrt ihr dann nochmal alles dazu, aber ich gebe euch hier schon mal ein kleines Preview, aber in der Folge vom nächsten Sonntag oder besser gesagt, wenn ihr es hört, dann schon im kommenden Sonntag, wird es dann ganz, ganz viele Infos geben. Im Endeffekt kann ich es in einem Satz zusammenfassen, da wird einfach alles drin sein, was ihr zum Erreichen eurer Fitnessziele benötigt. Es wird Programme geben zum Abnehmen, Muskelaufbau, Body Recomposition, 6 verschiedene Kalorienrechner für alle Situationen, ganz viel Wissen und Tools zu Ernährung und Essverhalten, Schlaf und Stress, Alltagsaktivität und Gym und auch natürlich Verhaltensveränderung. Es wird einen Body Tracker geben, dann in der App. Es wird eine Entscheidungshilfe geben für die einzelnen Phasen. Ihr habt ein Community Forum in der App. Das heißt, ihr habt dann ganz easy einen Austausch mit mir und anderen Mitgliedern. Das ist alles ganz praktisch in der App. Ihr habt Trainingspläne inklusive einen Trainingstracker mit verschiedenen Fokuspunkten oder auch was Ausgeglichenem. Ihr habt exklusive Podcast-Folgen, also ganz, 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 ganz viel, was euch eben dabei helfen wird, eure Fitnessziele zu erreichen. Ich bin wirklich, wirklich lange an dem Projekt dran. Ich habe das schon lange in meinem Kopf und jetzt ist der Membership endlich ready. Wie gesagt, Infos gibt es dann am 16.07. Ihr habt dann auch dort die Möglichkeit, eine High-Speed-PSMF-Deal zu machen. Es wird auch so sein, dass es sich jeder leisten kann, weil das war mir eben dabei ganz wichtig. Ja, und deswegen schaut auf jeden Fall oder hört euch am besten die Podcast-Folge am 16.07. an und schaut auch auf der Instagram-Story vorbei. Und ganz, ganz wichtig, falls ihr euch jetzt noch einen Coaching-Platz sichern wollt, weil das habe ich ja auch schon oft gesagt, dass sie natürlich dann begrenzt werden. Wenn ihr also eine persönliche Betreuung von mir wollt, dann macht es am besten jetzt noch über die Website. Wisst ihr einfach über die Website ein kostenloses Beratungsgespräch anfragen und dann kriegt ihr da eh die nächsten Schritte, was da zu tun ist, mitgeteilt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Q&A-Folge. Ihr habt euch vielleicht in der letzten Podcast-Folge schon gefragt, wo die Timestamps hin sind. Die sind eigentlich da. Ich habe auch ein paar DMs dazu bekommen, wo die sind. Also die sind eigentlich da, aber ich habe das ein bisschen anders integriert. Es gibt so eine Möglichkeit, das über Kapitelmarken zu machen, finde ich eine viel geschicktere Lösung. Aber wir haben gerade noch Probleme, das vom Podcast dann in die einzelnen Podcast-Apps, zum Beispiel auch Spotify, zu bringen. Deswegen wird das teilweise noch nicht korrekt angezeigt. Wir wissen noch nicht genau, an was es liegt. Aber finden das hoffentlich bald heraus. Und dann seht ihr da auch wieder die Kapitelmarken. Ich hoffe, dass es zumindest, wenn ihr die Folge hört, schon klappt. Aber versprechen kann ich es auf jeden Fall nicht. So, und jetzt wenig viel Gelaber, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, hast du Motivationstipps für die Diät? Das Thema Motivation, ich habe es ja schon oft ein bisschen kritisch angesprochen, weil das meiner Meinung nach eins der Themen ist in der Fitnessbranche, die extrem falsch kommuniziert werden oder das falsch kommuniziert wird, aber nie dementsprechend kritisiert wird, weil wir sprechen oft, wenn es um so falsche Themen geht, um irgendwie Flexible Dieting und so weiter, also diese präsenten Themen, ja, finde ich auch dann schon viel Aufklärung einfach da ist, wo viele Leute wissen, hey, man muss nicht immer nur diese typischen, in Anführungszeichen, cleanen Foods essen, die es auch gar nicht gibt, aber ich denke, jeder weiß, dass damit einfach so ein bisschen die unverarbeiteten Lebensmittel gemeint sind. Man muss nicht extrem viel Protein zu sich nehmen, wobei sich das auch noch ein bisschen hält. Also es gibt ja ganz, ganz viele Mythen und auch, ja, einfach viel, was dann richtig gestellt wird, aber bei dem Thema Motivation, da sehe ich irgendwie ganz, ganz wenig Content dazu, dass da, was da an Müll verbreitet wird, eben richtig gestellt wird. Und das ist ja auch die Kritik, die ich dann oft jetzt in der Vergangenheit ausgesprochen habe, weil das Problem ist bei dem Thema Motivation, dass es immer so ein bisschen, ja nicht esoterisch, sondern einfach sehr unwissenschaftlich angegangen wird. Und dann werden immer irgendwelche Motivationsvideos gemacht und die Leute überlegen sich einfach irgendwas, was sie vielleicht irgendwo anders gesehen haben, aber noch mehr als bei allen anderen Sachen oder noch weniger, besser gesagt, als bei allen anderen Sachen, wird da wissenschaftliche Literatur benutzt, obwohl wir die haben. Und das finde ich halt so schade, weil meine Meinung ist, dass es den wenigsten Leuten langfristig was bringt, wenn sie sich irgendein Motivationsvideo anschauen. Ja, also das ist ja das Problem, dass die Leute dann irgendwie einen Speicherungsordner haben auf Instagram, wo dann irgendwie 100 Posts drin sind, die einen motivieren. Und das ist ja auch okay so, das kann man ja auch benutzen, darum geht es mir gar nicht, sondern das Problem ist, dass das nicht das Problem löst, weil sonst hätten sie da nicht hunderte Motivationsvideos drin. Also solche Videos, die haben ihre Daseinsberechtigung, darum geht es mir wirklich nicht, weil die können als so kleiner Katalysator dienen. Aber wenn ich wirklich dauerhaft was verändern möchte, dann muss ich das eben über eine richtige Zielhierarchie und auch über eine intrinsische Motivation schaffen. Und bei vielen Leuten fehlt die. Und bei vielen Leuten fehlt eben auch diese Assoziierung von, okay, ich mache jetzt diese bestimmte Handlung in der Diät und das kommt dann als Gewinn dabei sozusagen raus. Und natürlich ist da noch ganz, ganz viel unter der Oberfläche, was da berücksichtigt werden muss. Weil wenn wir zum Beispiel demotiviert sind, weil wir keine richtige Zielsetzung haben, ja, vielleicht uns zu viel vorgenommen haben und nicht bereit sind, das runterzuschrauben, ja, oder weil wir das Gefühl haben, wir machen keine Fortschritte, weil wir eben nicht die nötige Kompetenz dazu haben, dann kann das natürlich die Motivation, die vielleicht intrinsisch wirklich da ist, auf jeden Fall schmälern. Dann ist aber auch nicht die Lösung, wieder mehr Motivation zu haben mit irgendwelchen Motivationsvideos, weil das ist ja dann nicht das ursprüngliche Problem, sondern dann müssen wir lernen, okay, wie setzen wir uns realistische Ziele? Ja, kann ich überhaupt das, was ich gerade mache, über einen langen Zeitraum durchhalten? Und da habe ich euch dann auch im Membership ganz, ganz viele so Entscheidungshilfen und so gebaut, so Workflows, weil das ist ja das Wichtige, das versuche ich euch auch immer im Podcast rüberzubringen, dass ihr dann lernt, euch selbst zu analysieren, lernt auch den Mechanismus hinter allem zu verstehen, dass ihr dann eben in so Situationen, wenn ihr zum Beispiel merkt, hey, ich habe mir irgendwie ein Defizit vorgenommen, das ich nicht einhalten kann und deswegen bin ich frustriert, dass ihr da auch ein bisschen realistischeren Blick habt und eben nicht, dass ich wie jeder andere sage, hey, mach mal 500 Kalorien Defizit und dann kommt das und das raus. So funktioniert das nicht, weil wir sind alle sehr, sehr verschieden. Wir haben verschiedene Alltagssituationen, wir haben verschiedene Lebenszyklen und das muss immer dementsprechend angepasst werden. Und deswegen ist so wichtig, dass man halt eine korrekte Zielsetzung hat, dass wenn ihr dann eine Diät macht und merkt, hey, ich bin demotiviert, weil irgendwie klappt das alles nicht so, irgendwie habe ich nicht so die Fortschritte, meine Motivation ist eigentlich da und meiner Meinung nach ist es bei ganz, ganz vielen Leuten so, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil die Leute, die dann so Content konsumieren oder auch ihr, wenn ihr den Podcast hört, dann ist das für mich ja ein Zeichen, also wenn man sich hier eine Stunde mein Gelaber anhört, dann ist es für mich schon ein Zeichen, dass man eine starke Motivation hat, dass man da körperlich irgendein Ziel hat oder was verändern möchte, weil sonst würde man das ja nicht machen, ja. Und deswegen ist dann oft die Motivation gar nicht so das Problem, die kann schon auch das Problem sein, aber es ist viel, was wir unter der Oberfläche eben berücksichtigen müssen. Also wie gesagt, realistische Zielsetzung, mache ich irgendwie keine Fortschritte, was ist der Grund, habe ich irgendwie keine Kompetenz oder habe ich das Gefühl, ich habe keine Kompetenz, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber eben daneben glaube ich trotzdem auch, dass viele Leute, die Fitness-Content regelmäßig konsumieren, nicht wirklich wissen, was ist eigentlich meine intrinsische Motivation. Und da würde ich euch empfehlen, hört euch Folge 169 an, 172, da haben wir uns eben die wissenschaftliche Literatur angeschaut, was die dazu sagt zum Thema Zielsetzung, zum Thema Motivation, weil das ist schon ein sehr, sehr ausführliches Thema, was ich jetzt in einer kurzen Q&A-Folge, also in einem Part von einer Frage hier unmöglich beantworten kann, besonders weil ja diese Folgen schon da sind. Also wenn du wirklich Probleme hast, dich zu motivieren und das nicht daran liegt, weil du irgendwie frustriert bist, weil du keine Fortschritte machst oder sonstiges, weil das ist ja ein anderes Thema, dann hast du eine Grundmotivation, aber du wirst demotiviert, weil es eben immer wieder diese Rückschläge gibt. Aber wenn du eben nicht in so einer Situation bist und gar nicht erst so ins Tun kommst, weil du keine Motivation hast, dann hör dir unbedingt diese Folgen an, weil da besprechen wir dann eben auch, okay, wie kann man die intrinsische Motivation bestimmen? Wie kann man sich so eine korrekte Zielhierarchie machen, um dann auch wirklich einen Plan durchzuführen? Wie gesagt, abseits davon überprüf erstmal, ob vielleicht nicht unter der Oberfläche erstmal die Motivation gar nicht das Problem ist, sondern einfach die fehlenden Fortschritte, weil du eben zu unrealistisch bist oder die Fortschritte auch nicht richtig beurteilst. Nächste Frage war, wie kann ich 2000 Kalorien sinnvoll über den Tag verteilen? Also ganz wichtig, ich denke, die meisten kennen da meine Antwort. Es gibt da keine perfekte Verteilung. Aber es gibt natürlich was, woran man sich orientieren kann. Und es gibt was, wo ich jetzt sagen kann, das wäre meine erste Empfehlung. Probier das einfach mal aus Und dann, wenn das nicht funktioniert, dann probier ein bisschen andere Sachen aus. Aber wenn du jetzt fragst, okay, wie würde ich sinnvoll 2000 Kalorien über den Tag verteilen? Ich arbeite gerne im Coaching und natürlich auch bei mir selber mit Anfangs- und Endpunkt. Einfach aus dem Grund, weil der Endpunkt ist aus der psychologischen Sicht relevant, weil ihr kennt es sicher, so eine Situation, dass ihr irgendwie eine Diät macht oder eine andere Situation, in der ihr auf die Kalorien achtet und dann habt ihr irgendwie schon einen Großteil des Kalorienziels abgedeckt, also irgendwie erst 15 Uhr und dann denkt ihr euch, scheiße, jetzt muss ich irgendwie noch 7 Stunden wach verbringen und habt die ganze Zeit Hunger. So, und das wollen wir vermeiden, weil dieser Hunger ist besser auszuhalten, wenn ihr wisst, okay, da kommt noch mal was, ja, bei dem ich was essen kann. Wir haben ja auch in den vergangenen Folgen immer wieder über so einen Acceptance-Based Approach gesprochen beim Thema Hunger. Das heißt, dass wir Hunger als Empfindung, als was Neutrales oder sogar vielleicht mal als was Positives wahrnehmen. Ähnlich wie beim Muskelkater, eine negative Empfindung, Schmerz, den wir aber mit was Positivem assoziieren. Und dann ist dieser Schmerz auch gar nicht so negativ für uns. Hunger ist halt immer so, wird in der Fitnessbranche, aber generell auch in der Gesellschaft, von der Werbung und so weiter, wird es immer als was extrem Negatives dargestellt. Und wenn wir halt lernen, das ein bisschen umzudrehen, dann haben wir da einfach einen viel, viel besseren Effekt, weil wir den Hunger viel, viel mehr akzeptieren können und dann rückt der viel, viel mehr in den Hintergrund, als wenn wir ihn so von uns wegdrücken und als was Negatives sehen. Und das klappt natürlich viel, viel besser, so ein Hunger-Acceptance-Based-Approach, meiner Meinung nach, wenn wir eben noch so einen Endpunkt haben, weil dann kann ich diesen Hunger auch viel, viel realistischer akzeptieren, weil ich weiß, hey, es dauert jetzt nicht mehr so lang und dann, ich kann heute schon noch was essen, bevor ich ins Bett gehe. Und sonst ist dieser Zeitpunkt von 15 Uhr vielleicht bis zur nächsten Mahlzeit in der Früh oder erst mittags sehr, sehr lang. Und dann weiß ich, okay, ich habe jetzt diese ganze Zeit Hunger und wenn ich es wie so einen Zwischenstopp habe, kurz mal durchatmen kann sozusagen, dann hilft mir das mental extrem. Deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Freund von so einem Endpunkt. Ich finde es auch gut, trotzdem noch einen Anfangspunkt zu haben, einfach damit sich die Sättigung gar nicht erst oder nicht die Sättigung, damit sich der Hunger erst gar nicht so aufbauen kann. Wenn ich jetzt ein Frühstück habe und da schon mal wirklich so die Base abdecke, das macht es auch oft leichter mit der Proteinzufuhr. Ich mache es ja immer so, ich habe da genug Protein drin, genug Ballaststoffe, dann sorge ich einfach schon mal mit einer Mahlzeit, die gar nicht so klein ist, dafür, dass ich dann auch die Sättigung bis abends aushalte. So, also das ist immer so das Grundschema und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn wir jetzt mal das Beispiel 2000 Kalorien anschauen, versuch mal Frühstück 500 plus minus 100 Kalorien, Abendessen 800 plus minus 200 Kalorien und dann hättest du ja noch ungefähr 700 Kalorien, je nachdem, plus minus, was du halt da machst in den einzelnen Mahlzeiten, für tagsüber und auch nach dem Abendessen, falls du dann nochmal einen Snack brauchst von der Sättigung her. Und das Coole ist an der Sache, dass wir durch das Weglassen vom Mittagessen mehr Spielraum haben für Kalorienfrühstück, Kalorienabendessen. Das heißt, wir können ein bisschen größere Mahlzeiten zu uns nehmen. Und wir haben natürlich dann auch ein bisschen was für die Snacks übrig. Das heißt, wir können dann wahrscheinlich auch noch nach dem Abendessen was essen. Das heißt, nimmt noch mal ein bisschen Druck aus dem Thema Hunger raus. Und wir sind auch einfach ein bisschen effizienter, weil Mittagessen, das kostet einfach noch mal ein bisschen Zeit. Und Ernährung ist immer die Zeit ein kritischer Faktor. Das heißt, wenn wir sehr, sehr viel Zeit benötigen, um zu planen oder auch um zu essen, dann bleibt natürlich vieles anderes auf der Strecke. Und deswegen ist Ernährung immer ein Punkt, den man sehr, sehr effizient behandeln sollte. Und das sage ich euch ja immer wieder, irgendwie Sachen da haben, die schnell zubereitet sind, die praktisch sind und natürlich auch einfach eine Mahlzeit weglassen, weil ich mache das zum Beispiel bei mir im Alltag so, wenn ich jetzt meinen Mittag oder ich lasse immer das Mittagessen weg, außer es mal irgendwie was steht irgendwie an, das gibt es schon auch, aber ich lasse eigentlich immer weg und das bringt mir halt den Vorteil, dass ich in der Situation nicht irgendwie noch eine halbe Stunde brauche, um mir was zu machen. Oder dann vielleicht eine schlechte Entscheidung treffe, weil ich eben diese Zeit nicht habe und dann in der Situation Mittagessen dann irgendwas Kalorienreiches esse. So. Und gerade in der Diät, wo man vielleicht ein bisschen besser planen muss, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr geschickte Strategie. Deswegen probiert das mal aus. Das war jetzt natürlich ein Beispiel auf diese 2000 Kalorien, aber das kann man ja ähnlich adaptieren. Einfach ein Frühstück, das groß ist, ein Abendessen, das noch größer ist und dann die restlichen Kalorien so ein bisschen verteilen, ein bisschen Obst, ein bisschen Protein. Da würde ich gar nicht so große Mahlzeit machen, sondern irgendwas Praktisches, wie, wo vielleicht ein Protein-Serving noch dabei ist. Und meiner Erfahrung nach ist es so, die erstmal die Baseline, beste Strategie, die für die meisten funktioniert, nicht für jede Person, aber das ist so die Baseline, wo die höchste Trefferquote ist, sozusagen von dem, wenn wir es betrachten, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und deswegen einfach mal testen. Und ansonsten gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Varianten, wie man das machen könnte. So, und jetzt die nächste Frage ist eins meiner Lieblingsthemen. Sind Proteinriegel als Süßigkeit anzusehen oder kann man auch mehr als einen davon essen? Ich denke, wenn ihr den Podcast schon länger hört, wisst ihr da, was meine Meinung ist. Und ich bin nicht so ein großer Freund von Proteinriegeln. War es noch nie. Also ich war noch nie ein großer Freund von Proteinriegeln. Aus mehreren Gründen. Erstens, was sich jetzt mittlerweile ein bisschen normalisiert hat, ist, dass früher die Zutaten in Proteinriegeln oft sehr, sehr schlecht waren für das, was man eigentlich damit erreichen möchte. Das heißt, die meisten Proteinriegel hatten einen sehr, sehr hohen Gehalt von Kollagen drin, was ja nicht schlecht ist. Also Kollagen ist ja auch sinnvoll. Ich supplementiere es auch, aber die meisten erhoffen sich eben von dem Proteinriegel was anderes. Und wenn ich jetzt in einem Proteinriegel 10 bis 15 Gramm Kollagen abdecke, so und dann den Tagesbedarf, was es dann, wenn ich supplementiere, auch ein bisschen mir an Vorteilen bringen könnte, dann brauche ich jetzt nicht noch einen zweiten Riegel essen und irgendwie auf 30, 40, 50 Gramm Kollagen hochgehen am Tag. Da habe ich dann nicht noch einen extra Benefit sozusagen durch dieses Kollagen. Und Kollagen ist einfach ein Protein, das vom Aminosäureprofil nicht wirklich oder eigentlich gar nicht zum Muskelaufbau oder Muskelerhalt beiträgt. Und das wünschen sich ja eben die meisten durch einen Proteinriegel, dass man irgendwas für zwischendurch hat, was einem einfach die Proteinzufuhr leichter macht zu erreichen. Und das ist immer so meine erste Kritik. Und die zweite Kritik, die immer schon galt, aber die immer und immer extremer wird, weil natürlich mit mehr Forschungsgeldern und einfach mehr Entwicklung noch präsenter wird, und zwar, dass diese Proteinriegel immer besser werden. Das heißt, die Genießbarkeit wird immer höher. Früher war das so, da waren nur die Proteinriegel, die wirklich hochkalorisch waren, sehr, sehr genießbar. Heutzutage sind auch die Proteinriegel, die nicht mehr ganz so viele Kalorien haben, also nicht so diese 400-Kalorien-Teile, die dann irgendwie 20 Gramm Fett haben, auch die sind sehr, sehr genießbar. Und das ist, finde ich, definitiv ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Denn Proteinriegel haben folgendes Problem. Die werden immer so ein bisschen mit Fitness, oder nicht ein bisschen, sie werden ziemlich mit Fitness assoziiert. Das heißt, dadurch entsteht dann so ein bisschen so ein Ad libitum-Konsum. Das heißt, so ein ich esse einfach mal so viel, wie ich will, Konsum. Das war ja auch die Frage, kann man mehr als einen essen? Und natürlich kannst du das. Also das spielt ja alles gar keine Rolle, wenn du auch auf die Kalorienzufuhr achtest. Aber viele möchten ja auch ein bisschen mehr so nach Gefühl essen. Ihr wisst ja, ich mag das Wort intuitives Essen nicht. Aber nach Gefühl zu essen bedeutet, dass ich mein Sättigungsmanagement berücksichtigen muss. Das heißt, ich muss schauen, dass ich aktiv bin, dass ich am besten auch noch Sport mache, also mit aktiv sage ich, meine ich jetzt Alltagsaktivität, dass ich eine gute Mahlzeitenstruktur habe, ein gutes Essverhalten und natürlich auch eine gute Nahrungsmittelauswahl in diesen einzelnen Mahlzeiten. So, und ein Proteinriegel ist in Bezug auf die Sättigung meiner Meinung nach keine gute Wahl für eben die Sättigung. Also das ist keine gute Auswahl, weil ein Proteinriegel ist zu genießbar, hat eine zu hohe Kaloriendichte und das Protein, das drin ist, ist eben nicht extrem gut für die Sättigung. Weil das Problem ist, hört euch mal Folge 183 an, da haben wir über das Thema gesprochen. Ich habe es, glaube ich, Beyond Protein, irgendwie so habe ich es genannt, die Folge, weil eben Sättigung mehr ist als nur Protein. Also es geht über Beyond Protein hinaus. Und Protein ist zwar der sättigendste Makronährstoff von allen, aber das spielt keine Rolle, weil Kohlenhydrate, also ich sage euch eins, wenn ihr zum Beispiel Kartoffeln nehmt, da outperformen Kohlenhydrate, obwohl in Kartoffeln ganz, ganz wenig Protein ist, outperformen die einen Proteinriegel aber sowas von. Und auch ganz, ganz viel Obst, also eigentlich jede Obstsorte outperformt. Wenn wir jetzt eine Sättigungsstudie machen, verspreche ich euch, jedes Stück Obst und eine Kartoffel und auch ganz, ganz viele andere Sachen, die kein Protein enthalten, die eigentlich einen Makronährstoff enthalten, der weniger sättigend ist, werden diesen Proteinriegel in 99% der Fällen sowas von outperformen in Bezug auf die Sättigung. Und das ist eben, weil Protein nicht der einzige Faktor ist. Besonders, wenn wir, wie bei einem Proteinriegel, eine sehr, sehr hohe Kaloriendichte haben. Das heißt, es ist ja Proteinpulver, das dann auch noch meistens zusammen gepresst ist oder irgendeine andere Art von Protein. Das heißt, es ist nicht so dieses typische, voluminöse, fluffige mit Struktur und Textur. Das ist ja ein ganz, ganz anderes Protein, ja. Und da müsst ihr eben den Unterschied machen. Also Protein ist nicht immer gleich Protein. Deswegen habe ich ja diese Podcast-Folge gemacht, weil so viele andere Faktoren da eine Rolle spielen. Und wir haben eben diese hohe Genießbarkeit, was noch dazu kommt, ja, dass dann irgendwie oft ein Schokoüberzug drüber oder irgendwas anderes. Das heißt, ein Proteinriegel ist nicht per se schlecht, aber es ist für mich eine Süßigkeit, die einfach den Muskelaufbau oder Erhalt unterstützt. Mehr nicht. Das ist nicht ein Sättigungsgamechanger oder irgendwas anderes. Im Gegenteil, es ist eigentlich sogar in einer Ernährung, die Sättigungsmanagement in den Vordergrund rückt, eher was, was in der Hierarchie, also wie oft ich es konsumiere, ein bisschen weiter unten stehen sollte. Oder halt, wenn man eine Pyramide macht, ein bisschen weiter oben, also dass man es seltener konsumiert, weil es halt einfach nicht positiv für die Sättigung ist. Heißt es nicht, dass ihr keine Proteinriegel mehr essen solltet, aber macht es wirklich dann, wenn ihr sagt, okay, ich bin irgendwie unterwegs und ich komme sonst schlecht auf mein Proteingehalt und ich habe hier auch einen Hersteller, wo ich weiß, da ist nicht wirklich viel Kollagen drin, da ist dann irgendein wirklich hochwertiges Protein, ist auch meistens so, also zum Beispiel bei More oder ESN, da wird dann als hauptsächlicher Bestandteil Whey-Protein, glaube ich, genutzt oder in den veganen Riegeln irgendein anderes hochwertiges Protein und da ist es dann kein Stress, weil da haben wir dann eben nicht das Kollagen als primären Proteinlieferant, sondern irgendein hochwertiges Protein, was euch wirklich beim Muskelaufbau oder Erhalt hilft. Und dann könnt ihr natürlich diesen Proteinriegel nutzen, um zu sagen, hey, ich bin unterwegs, ich weiß, ich habe heute einen stressigen Tag, ich brauche irgendwie was Kleines zum Essen, habe jetzt irgendwie keinen Bock, mir einen Shake mitzunehmen, dann nehme ich mir einen Proteinriegel mit. Ja, oder auch, wenn ihr abends irgendwie was noch snacken wollt und wisst, hey, eigentlich sollte ich irgendwas Proteinhaltiges essen, aber ich habe jetzt auch keine Lust, mir irgendwas zu machen, ich esse jetzt einfach einen Proteinriegel, dann habe ich so einen kleinen Nachtisch und gleichzeitig mein Protein abgedeckt, aber es ist nichts, was ihr essen solltet. Oh, ich habe jetzt gerade Hunger. Was mache ich jetzt? Ich esse einen Proteinriegel. Das ist so mit die, nicht die schlechteste Entscheidung, aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht, also die ich eigentlich nie treffen würde, wenn ich Hunger habe, weil da gibt es definitiv hunderte von besseren Lebensmitteloptionen, die wir alle in unsere Ernährung ganz, ganz easy und auch genauso praktisch reinbringen können. Also deswegen, Proteinriegel ist eine Süßigkeit, die den Muskelaufbau oder Erhalt unterstützt, mehr nicht. Nächste Frage. Wie wiege ich tiefgefrorenen Fisch und Meeresfrüchte richtig? Meine App zeigt einen anderen Wert. Also, ich weiß nicht genau, was du mit anderen Wert meinst. Du meinst vermutlich, dass die dir vielleicht einen anderen Wert zeigt in der App, als du auf der Packung siehst. Das kann sein. Also, dass du das damit meinst. Aber das spielt jetzt auch bei der Beantwortung der Frage keine große Rolle. Denn die Angaben auf der Packung, die beziehen sich in der Regel auf das nicht zubereitete Produkt. Es gibt auch viele Produkte, da gibt es einmal den Wert, der sich auf das nicht zubereitete Produkt und dann aufs zubereitete bezieht, zum Beispiel Kartoffelpüree oder irgend sowas, da ist es dann oft so. Es gibt aber, also in der Regel solche Produkte, gerade jetzt irgendwie tiefgefrorener Fisch oder so, das bezieht sich in 99% der Fällen auf das zubereitete Produkt. Das heißt, da steht auch schon mal dran, normalerweise, ob das sich jetzt auf das Zubereitete oder nicht Zubereitete bezieht, wenn es nicht dran steht, dann kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass es sich auf das nicht zubereitete Produkt bezieht. So, jetzt kann natürlich aber sein, dass, weil in diesen Apps die Datenbanken immer von den Usern auch gefüllt werden, dass jemand da vielleicht schon den Faktor der Zubereitung berücksichtigt. Denn wenn Fisch gebraten wird oder gekocht wird, dann verliert der logischerweise Gewicht. Das heißt, da geht Wassergewicht verloren. Das heißt, nach der Zubereitung wiegt der so um die 20-30% weniger. Das kommt immer auf die Sorte drauf an, das kommt auf die Zubereitungsmethode drauf an. Das kommt drauf an, wie intensiv ich die Zubereitungsmethode benutze. Das heißt, brate ich die nur leicht an oder extrem stark. Das wirkt sich alles auf den Wassergehalt logischerweise aus. So, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Lachsfilet anschauen, 190 Kalorien ungefähr pro 100 Gramm im rohen Zustand, dann hat es nach dem Braten vielleicht nur noch 70 Gramm. Also diese 100 Gramm werden zu 70 Gramm. Jetzt nur, dass wir eine Beispielrechnung haben. Aber diese 70 Gramm haben logischerweise immer noch die 190 Kalorien, weil Wasser keine Kalorien hat. Das heißt, das, was da aus dem Fisch verloren geht, ist in der Regel nur Wasser. Ja, natürlich kann da schon auch mal ein bisschen andere Substanzen mit rausgehen, also bestimmte Makronährstoffe, aber normal nicht in so großen Mengen, dass sich da irgendwas signifikant verändert. So, wenn du jetzt aber nach dem Braten das Ganze abwiegst und dann das auf die Waage tust und dann kommen 100 Gramm raus, dann sind es ja nicht die rohen 100 Gramm, sondern das waren davor vielleicht 120, 130 Gramm. Ja, also dann sind es halt diese 190 Kalorien plus eben 20-30%. Das musst du immer berücksichtigen. Und das Problem ist, dass halt viele User dann in der Datenbank die Daten da angeben und dann vielleicht auch gar nicht dazu schreiben, in was für einem Zubereitungszustand es ist. Und dann kommt da oft Verwirrung auf. Ich würde dir empfehlen, nimm in der Regel das rohe Produkt, wenn du jetzt vielleicht auch keine Brand hast, sagen wir mal, du nimmst irgendwie eine Hühnerbrust, ja, und dann hast du natürlich in der Datenbank einmal einen Wert, der dann vielleicht irgendwie 21 Gramm Protein auf 100 Gramm hat und dann hast du einen anderen, da steht irgendwie 30 Gramm dran. Dann denkst du dir, hä, wie kommt das zustande? Dann sind die 30 Gramm Protein bei dieser Hühnerbrust, die beziehen sich dann eben auf eine 100 Gramm zubereitete Hühnerbrust, weil die davor vielleicht 130 Gramm gewogen hat. So, und dann, klar, verändert sich das Verhältnis. Deswegen, das Beste, was du machen kannst, wenn du mehr Genauigkeit haben willst, mach's roh. Wenn du eh die Möglichkeit hast, roh abzuwiegen, wenn das aus irgendeinem anderen Grund nicht möglich ist, was oft vorkommt, dann ist auch gar kein Stress, wenn du es in der zubereiteten Form abwiegst. Du musst natürlich dann beachten, dass sich bei vielen Lebensmitteln da eben der Gehalt verändern kann. Und hier ist auch wieder ganz, ganz wichtig, mach das, was für dich am besten im Alltag funktioniert, weil Beständigkeit ist viel, viel wichtiger als Perfektion. Also es ist dann nicht wichtig, ob sich das um 20% oder 30% nach dem Braten verringert oder du das irgendwie nicht perfekt tracken kannst. Alles irrelevant, solange du eine hohe Beständigkeit hast. Nächste Frage war, worauf achtest du bei einem guten Proteinpulver? Ich gebe euch jetzt einen relativ simplen Guide, an dem ihr euch wirklich immer orientieren könnt. Nummer eins, das Wichtigste für mich, Vertrauen in den Hersteller. Deshalb zum Beispiel Unternehmen wie Moore oder auch andere, die euch eben korrekte Analysen und Qualitätstests auch zeigen. Bei Moore könnt ihr die zum Beispiel eben auf der Website sehen. Und da weiß ich einfach, okay, die schauen wirklich, dass in dem Produkt das drin ist, was auch deklariert ist. Weil das Problem ist, und da gab es schon mehrere Skandale in der Vergangenheit, dass Supplements extrem schlecht reguliert sind. Ja, natürlich wie auch viele andere Bereiche in der Lebensmittelindustrie, aber Supplements ist wirklich so ein richtiger Scammy-Market. Und das Letzte, was man will, ist irgendeine Verunreinigung oder dass die Proteine, also dass die Aminosäuren gespiked sind, das heißt, dass da viele günstige drin sind und es anders deklariert wird und der Gehalt gar nicht stimmt von dem Proteinwert, was dann draufsteht und dann zahlt man im Endeffekt umsonst Geld oder könnte direkt in ein bisschen vielleicht teuren Hersteller investieren, der vielleicht aufs Kilo dann, keine Ahnung, 5 oder 10 Kilo mehr kostet. Wenn ich dann aber dafür auch den Effekt habe, den ich mir wünsche. Also das ist oft das Problem, dass gerade diese günstigen Hersteller Probleme mit der Qualität haben. Geschmack, ja, würde ich schon auch berücksichtigen, damit ich einfach mehr Beständigkeit habe. Weil wenn ich irgendein Proteinpulver nehme und es schmeckt mir einfach gar nicht, dann habe ich natürlich das Problem der Beständigkeit, weil dann habe ich natürlich immer diese Hürde, das zu trinken. Ob es jetzt so relevant ist, dass es vielleicht gar nicht so gut schmecken sollte, um eben die Sättigung besser zu beeinflussen, würde ich jetzt hier nicht so sagen, weil man trinkt einen Proteinshake eh und das heißt, ich kann davon eh nicht diese ganz krasse Sättigung erwarten, sondern das ist einfach ein Tool, damit ich einfach meine Proteinzufuhr decke. Natürlich sättigt auch ein Proteinshake. Also ich merke das auch immer, wenn ich einen trinke, da bin ich schon für eine gewisse Zeit gesättigt. Aber da wäre jetzt für mich nicht das Argument zu sagen, hey, ich nehme einen, der scheiße schmeckt, weil dann bin ich dadurch länger gesättigt, weil so funktioniert das nicht. Dieser schlechtere Geschmack, der hat ja eher was damit zu tun, dass ich dann das Esstempo runterschraube und auch bei einer Mahlzeit nicht immer weiter essen möchte. Das ist dann viel, viel eher relevant. Bei einem Proteinshake ist es ja nicht so, dass ihr den trinkt und sagt, geil, jetzt muss ich unbedingt nochmal einen zweiten trinken. Kann wahrscheinlich schon mal vorkommen bei manchen, aber in der Regel könnt ihr dann sagen, nee, ich habe jetzt gerade einen Shake getrunken. Das ist ja anders, als wenn ihr eine Mahlzeit vor euch stehen habt und dann vielleicht eben nicht schon bei 70-80% Sättigung aufhört und die zu einem anderen Zeitpunkt fertig esst oder ihr euch irgendwie Nachschlag nehmt. Das ist ja eine ganz andere Situation. Das heißt, bei einem Proteinshake, da finde ich, kann man schon genau das nehmen, was einem einfach sehr, sehr gut schmeckt. Und dann hat man auch eine höhere Beständigkeit und ja, erfüllt dann eben auch den Zweck, den man damit erreichen möchte, dass man eben eine höhere Proteinzufuhr hat. Die Wertigkeit, die ist relativ, also mir ist die relativ egal, ja, solange ich eben weiß, ich habe einen Hersteller, der auf eine gute Qualität achtet, weil die Hersteller da so und so drauf achten, dass die Proteine nehmen, wo eben die Wertigkeit passt. Und da könnt ihr das viel, viel leichter eingrenzen, indem ihr nicht auf das Aminosäureverhältnis schaut, weil wenn ihr ein Milchprotein habt oder eine Kombi aus Reis, Hanf, Erbse oder auch Soja, dann habt ihr in der Regel ein sehr, sehr gutes Aminosäureprofil. Bei Soja jetzt nicht ganz so krass, aber gerade jedes Milchprotein, da sind die Unterschiede so minimal und das ist für uns alle im Alltag so irrelevant, wenn wir keine Profisportler sind oder eine extrem niedrige Proteinzufuhr haben, sodass die Qualität viel, viel wichtiger ist. Da sind genug von allen Aminosäuren drin. Das heißt, da schaut einfach drauf, entweder Milchprotein, ja, oder eben Reis, Hanf, Erbse oder am besten, wenn ihr ein veganes habt, eben so eine Kombi, weil dann ergänzen sich die Aminosäuren ganz gut. Aber hier, wie gesagt, wenn ihr einen qualitativ hochwertigen Hersteller habt, dem ihr auch vertraut, dann nehmen die normalerweise auch, also dann nehmen die so und so ein Protein, das ein gutes Aminosäureprofil hat. Dann gibt es natürlich so ein paar Scammy-Hersteller oder so ein paar sehr, sehr günstige, die machen das nicht. Also da muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Aber wenn ihr einen Hersteller habt, dem ihr vertraut, dann sind die mittlerweile tatsächlich, die Großen, alle so, dass ich finde, dass es im Markt jetzt nicht irgendwie ein Protein gibt von einem richtig, richtig guten, bekannten Hersteller, wo auch wirklich qualitativ hochwertig ist. Und manche denken, glaube ich, dass manche Hersteller qualitativ hochwertig sind, die sind es aber nicht. Aber wenn wir wirklich so, gerade so den Goldstandard vielleicht More oder so hernehmen, wo ich vielleicht sicherlich auch ein bisschen voreingenommen bin, aber die haben einfach sehr, sehr hohe Qualitätsstandards, dann müsst ihr euch da keine Sorgen machen, welches Protein ihr da nehmt, die haben alle eine super, super Wertigkeit. Nächste Frage war, ist eine intuitive Ernährung möglich, wenn man bereits als Kind übergewichtig war? Ich kann jetzt, oder was heißt ich kann, ich will jetzt nicht so viel zu der Frage sagen, weil das so ein umfangreiches Thema ist, dass es nicht gerecht oder dem Thema man nicht gerecht werden würde, das nur in so einer kurzen Frage zu beantworten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, bevor dann mal eine Folge dazu kommt, es ist definitiv schwieriger, abzunehmen, wenn man bereits als Kind übergewichtig war. Das hat mehrere Gründe. Das ist meistens eine Kombination aus Nature und Nurture. Das heißt, wenn ich als Kind übergewichtig war, habe ich in der Regel auch Gene, die vielleicht nicht so dafür sprechen, dass ich in der Welt, in der wir aktuell leben, ein normales Gewicht habe, ja, oder dass ich eben nicht übergewichtig bin, kann man ja auch so ausdrücken. Und das Problem ist dann auch eben Nurture, also die Heranziehensweise, da prägt sich natürlich auch vieles im Kindesalter und da gibt es auch Datenlage dazu, dass sich das natürlich dann auch aufs Erwachsenenalter auswirken kann. Das heißt, da passieren physiologische Sachen und natürlich auch verhaltenstechnische Sachen, die das dann später schwieriger machen. Ganz, ganz wichtig, es ist alles andere als unmöglich. Und das kommt natürlich auch immer drauf an, was hat im Kindesalter dazu geführt, dass ich übergewichtig war? War das vielleicht auch eine bestimmte Situation, die ich im Leben hatte oder eine bestimmte Phase? War das meine Genetik, ja, oder war das tatsächlich mehr so die Sachen, denen ich ausgesetzt war, also wie hat man sich in der Familie ernährt und so weiter. Und wenn letzteres der Fall ist, ja, also wenn zum Beispiel die Ernährung in der Familie nicht so optimal war und ich deswegen Übergewicht hatte, dann ist die Chance natürlich ein bisschen größer, dass es mir später leichter fällt, weil dann habe ich keine genetische Grundlage und da unser Gehirn ziemlich plastisch ist, kann ich selbst da ein Verhalten, das mir über Jahre lang eingetrichtert wurde, ziemlich gut verändern, ja, also da ist die genetische Komponente tendenziell stärker, heißt aber nicht, dass wenn ich eine Familie hatte, wo eigentlich Ernährung schon auch gesund praktiziert wurde und ich eigentlich nicht hätte Übergewicht entwickeln sollen und ich es trotzdem hatte, also es vermutlich an der Genetik lag, heißt nicht, dass ich dann trotzdem nicht später mal abnehmen kann. Also auf keinen Fall. Es ist für alle Menschen möglich, außer man hat eine ganz, ganz seltene Leptinerkrankung, was also jetzt nicht denken, dass jetzt jemand von euch die hat, das ist so super selten. Aber abgesehen davon ist es auf jeden Fall möglich. Manche Menschen, und das sage ich halt immer wieder, müssen einfach ein bisschen mehr dafür tun. Das ist halt leider die Realität. So wie dann andere Menschen in anderen Bereichen mehr dafür tun müssen. Also man hat immer irgendwo im Leben in bestimmten Bereichen Vorteile und irgendwo hat man es einfach ein bisschen schwieriger. Und mit dem muss man sich einfach ein bisschen anfreunden. Ist halt leider ja nicht so die Antwort, die sich vermutlich viele wünschen, aber so ist es. Aber wie gesagt, die gute Nachricht in dem Ganzen ist, es ist auf jeden Fall möglich, auch ohne irgendwelche ganz verrückten Sachen und ohne ultra krass konzentriert drauf zu sein. Es ist halt einfach so, dass wenn man zum Beispiel genetisch bedingt da nicht so gut ausgestattet ist, dass halt man einfach verstehen muss, dass immer Sättigungsmanagement, Aktivität und so weiter ein primärer Teil im Leben sein müssen, wenn man eben ein bestimmtes Gewicht halten möchte. Damit muss man sich einfach anfreunden. Das Gute ist, man kann das Ganze so gestalten, dass es keine Aufgabe ist, sondern einfach ein Teil vom Leben, der sogar Spaß macht. Das ist ja der Trick, dass ich das jetzt nicht als eine negative Botschaft sehe und sage, ja scheiße, muss ich in ganze Zeit auf mein Sättigungsmanagement achten und so weiter. Das kann man ja alles sehr, sehr positiv gestalten, sodass es total in den Hintergrund rückt. Man muss sich halt einfach intensiver damit beschäftigen, man muss sich intensiver damit mit sich selber beschäftigen, um diese Gewohnheiten zu entwickeln und dann muss einem halt klar sein, dass man immer diese Gewohnheiten aufrechterhalten sollte, aber wenn man die einmal entwickelt hat und eigentlich merkt, dass so ein gesunder Lifestyle die Lebensqualität erhöht und nicht eine weitere Aufgabe ist, aber dazu gehört natürlich, dass man dann Sport macht, der einem Spaß macht, gesunde Sachen isst, die einem schmecken und so weiter, dass es halt, also dass das Ganze einfach in einem positiven Frame ist, dann ist es gar kein Stress, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Es ist natürlich eine Aufgabe, deswegen, wenn ich sage, es ist gar kein Stress, dann meine ich damit, dass jeder das erreichen kann. Der Weg dahin ist natürlich auf jeden Fall eine Aufgabe, aber man kriegt es hin. Und deswegen, ja, muss man das Thema ein bisschen vielleicht nochmal ausführlicher besprechen. Deswegen wollte ich jetzt nicht zu viel auch zur Datenlage sagen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ja, es ist auf jeden Fall schwieriger, als wenn man es nicht war. Letzte Frage für heute. Ich habe Angst, mit dem Kalorienzählen aufzuhören, da ich damit meinen Muskelaufbau sabotieren und dick werden könnte. Also, jetzt ist wahrscheinlich die Frage, was soll ich tun, ja, oder was ich empfehle. Erstmal, damit ich dir so ein bisschen die Angst nehmen kann, du brauchst vor so einer Situation eigentlich gar keine Angst haben, weil du kannst ja immer schnell reagieren, wenn du dich regelmäßig wiegst. Also, wenn du regelmäßig schaust, okay, in welche Richtung verändert sich meine Körperzusammensetzung? Dann kannst du doch immer sofort, sobald du merkst, hey, ich habe jetzt irgendwie in den letzten 3 Wochen, geht mein Gewicht doch so im Schnitt um 1 Kilo hoch und irgendwie, ich habe vielleicht auch noch Teile in Umfang genommen oder merke auch so, Kleidung ist ein bisschen enger und ich sehe es auch optisch so ein bisschen. Wenn du so das Gefühl hast, hey, und du weißt auch, ganz ehrlich, Aktivität war nicht so geil und irgendwie habe ich auch ein bisschen zu viel gegessen, nicht so auf mein Sättigungsmanagement geachtet, dann weißt du doch, also du hast doch ein gutes Gefühl dafür, was mit deinem Körper passiert. Man muss halt immer dem sich bewusst sein. Also man muss halt immer auf eine entspannte und auch so ein bisschen kompetente Art und Weise darauf blicken. Wenn man jetzt ständig den Körper kontrolliert, weil man Angst hat, das ist natürlich das Falsche. Sondern aus einer, das sage ich euch ja immer, aus einer kompetenten, fokussierten Blickweise auf so ein Thema zu schauen und nicht aus einer, wie so Verteidigenden, sondern aus einer selbstbewussten, kompetenten und wie gesagt fokussierten und ich habe das in Griff Sichtweise. Das ist ein großer Unterschied. So schaue ich zum Beispiel meinen Körper an, wenn ich halt auf so Veränderungen achte. Ich denke mir da nicht, ja scheiße, jetzt hast du irgendwie wieder ein bisschen blöd gegessen oder so die letzten Wochen, sondern ich denke mir, okay, ich weiß, woran es liegt und ich weiß auch, was ich machen muss, damit es jetzt wieder anders wird. Also ich gehe da aus einer selbstbewussten Haltung in diese Situation und habe deswegen auch kein schlechtes Body-Image oder viel Druck oder irgendwie negative Gedanken, sondern ich agiere da aus einer kompetenten Sichtweise heraus. Und deswegen ist diese Angst unbegründet. Das ist manchmal vielleicht leichter gesagt als getan. Deswegen, falls du trotzdem unsicher bist und jetzt für diese Situation so eine schnelle Lösung haben möchtest und trotzdem weiter Muskeln aufbauen möchtest und das Kalorienzählen dir irgendwie Sicherheit bietet, dann probier doch mal Folgendes. Ich habe, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob wir es hier im Podcast schon mal besprochen haben, aber ich glaube schon, dass wir schon mal über die Kalorienblock-Methode, die ich so ein bisschen für mich selber entwickelt habe, gesprochen. Und bei der Kalorienblock-Methode, die ist dann auch Teil zum Beispiel vom Membership, wenn man dann beim Kalorienzählen sich überlegt, okay, was für eine Variante mache ich, wie genau mache ich es, da habe ich das auch integriert. So, und bei der Kalorienblock-Methode ist eigentlich so, das Grundgerüst ist relativ simpel. Du nimmst extrem viel Druck aus dem Kalorienzählen, weil du eben nicht mehr jede einzelne Kalorien oder nicht jede Kalorie zählen musst, sondern du musst nicht immer alles abwiegen, alles in der App irgendwie eintragen, sondern du kannst natürlich auch bei dieser Methode vielleicht in der App mit so einer Schnelltracking-Funktion das machen oder in einer Notizdatei, was auch immer für dich am besten funktioniert. Aber ich zum Beispiel mache es im Kopf meistens. Das ist dann schon so ein bisschen advanced, weil Studien zeigen, dass wir selbst ausgebildete Ernährungsberater, dass sie da doch häufig auch eine schlechte Einschätzung von dem haben, was sie konsumiert haben. Ich würde aber behaupten, dass ich da doch aufgrund von meiner Erfahrung, weil ich mir dem sehr, sehr bewusst bin und einfach das auch schon auf diese Art und Weise länger mache und damit bewiesen habe, dass ich es sehr, sehr gut kontrollieren kann, weil ich jetzt auch nicht immer perfekt auf mein Sättigungsmanagement achte und dann schon auch mit so einer entspannten Methode eigentlich die Gefahr da wäre, dass ich, wenn es eben so schwer, dass ich das nicht einschätzen könnte, doch ein bisschen zunehmen. Und das ist eben nicht der Fall. Also ich kann es relativ gut machen, aber wenn man vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung hat, würde ich vielleicht sagen, am Anfang nicht unbedingt im Kopf überschlagen, sondern vielleicht mal in der Kalorienzähler-App und dann anfangen, das im Kopf zu überschlagen. Und du machst es im Endeffekt so, du schaust dir alle Mahlzeiten an, ja, und versuchst einfach, den Kaloriengehalt so ungefähr abzuschätzen. Okay, Frühstück, was waren es jetzt? Ungefähr 600 Kalorien. Da hast du ja meistens eh feste Mahlzeiten. Das heißt, du kannst ja auch mal schauen, hey, ich habe so 3 Varianten und dann weißt du ungefähr, wie viel Kalorien die haben. Und selbst wenn du da ein bisschen dann was veränderst, an einem bestimmten Tag weißt du ja, okay, ich habe jetzt hier irgendwie nochmal irgendwas dazugegeben, was vielleicht 50 oder 100 Kalorien hat. Das heißt, selbst da hast du dann einen guten Überblick und dann weißt du, okay, Frühstück hat so und so viel Kalorien. Dann weißt du vielleicht, hey, ich habe einen Shake getrunken, der hat irgendwie 250 Kalorien, noch ein Stück Obst, nochmal irgendwie 100 Kalorien. Dann habe ich ein Abendessen, es hat irgendwie 1000 Kalorien gehabt. Das heißt, du kannst eigentlich ganz gut so mit so einer Blockmethode diese Kalorienblöcke einschätzen. Und dann kannst du relativ genau dich dahin bringen, wo du auch von der Kalorienzufuhr sein willst. Natürlich musst du auch nicht hier jeden Tag gleich machen, aber du hast einen ganz guten Peil, wo du bist. Das heißt, so ein Mittelweg fürs Kalorienzählen und nach Gefühl essen, ohne wirklich komplett eben diese Kontrolle abzugeben, wovor du jetzt aktuell noch ein bisschen Angst hast, was ja auch okay ist. Und ich finde, man kann selbst später dann, also so eine Kalorienblockmethode benutze ich eigentlich immer. Also ich habe immer in meinem Kopf so ungefähr einen Peil. Es gibt schon auch Tage, wo es mir ziemlich egal ist, wo ich wirklich dann sehr, sehr stark nach Gefühl esse. Aber so an den meisten Tagen, wo ich meinen Alltag habe, da mache ich es halt meistens so, ich überschlage die Kalorien so im Alltag bis irgendwie zum Abendessen und dann weiß ich, okay, wo war es jetzt heute so bis Richtung Abendessen? Dann schaue ich, was würde ich zu Abend essen? Und dann gestaltet sich auch oft die Größe des Abendessens oder ob ich danach noch irgendwie einen kleinen Snack esse, daran, hey, wie sahen jetzt die letzten Tage aus? Wie sah der Tag heute aus? Und dann kann man das sehr, sehr gut selber regulieren. Um dann später mal von dieser Kalorienblock-Methode den Übergang in das Nach-Gefühl-Essen, also so, was viele als intuitives Essen deklarieren, was aber nicht intuitives Essen ist, weil wenn wir intuitiv essen, dann nehmen 99% von uns alle zu. Wenn wir wirklich auf unseren Hunger achten, habe ich schon oft erklärt, aber der Grund ist einfach, wir sind so vielen hochgenießbaren, kaloriendichten Lebensmitteln im Alltag ausgesetzt. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, es sind viel zu viele Trigger. Wenn wir wirklich dem nachgehen würden, dann würden wir einfach zunehmen. Und das sieht man auch, dass es nichts irgendwie Gesellschaftliches ist, was uns antrainiert wird oder Sonstiges. Man sieht ganz klar in auch vielen so kleinen Case Studies, dass wenn Personen, die zum Beispiel ihr ganzes Leben lang aufgewachsen sind im Jäger- und Sammlerstamm, wenn die in unsere westliche Welt kommen und bei uns dann leben, dass sie in der Regel alle zunehmen, ja, weil die einfach davor eben nicht dieses Überangebot an Nahrung hatten, viel Bewegung und so weiter und dann kommen die in unsere westliche Welt und dann sieht man, dass auch der ihr Gehirn nicht damit klarkommt, weil es nicht dafür gemacht ist. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen mehr so nicht nach Gefühl essen, sondern einfach informiert essen. Ja, wir müssen einfach wissen, was wir machen, Sättigungsmanagement berücksichtigen und so weiter. Aber wenn du eben in so eine bisschen entspanntere, schon ein bisschen mehr nach Gefühl, ist ja, kann man schon auch machen nach Gefühl, aber halt, ihr wisst, was ich damit meine, ich habe schon so oft drüber gesprochen, wenn man in so eine Methode Transition übergehen will, ja, also wenn man so diese Transition dahin machen möchte, dann würde ich dir empfehlen, wenn du da auch noch so ein bisschen unsicher bist, dass du alle paar Wochen, alle drei, alle vier Wochen, 1 bis 2 Tage deine Kalorien zählst. Das heißt, dass du dein Essen wie gewohnt im Alltag zu dir nimmst, nichts veränderst, weil wir wollen ja den Status quo abfragen. Dann notierst du irgendwie auf einen Zettel oder eine Notizdatei auf dem Handy, aber rechnest nicht die Kalorien aus und versuchst auch mental Abstand davon zu bekommen, dass du es irgendwie überschlägst. Weil wir wollen ja wirklich schauen, was ist so der Durchschnitt von 1 bis 2 Tagen. Jetzt auch wirklich Status quo von den letzten Wochen, wie ernährst du dich aktuell in der Regel? Und dann rechnest du es danach mal aus, nach diesen 1 bis 2 Tagen, dann gibst du es wirklich mal in die Kalorienzähler ein, alle Mengen, alles da natürlich in diesen 1, 2 Tagen alles abwägen, wirklich schauen, dass du möglichst genau bist und dann gibst du es mal in der Kalorienzähler-App ein und dann schaust du mal, okay, weiche ich denn groß von dem ab, was ich denke, was mein Kalorienverbrauch ist? Und wenn du natürlich mit der Methode davor dein Gewicht gut halten kannst, dann musst du das eigentlich auch nicht wirklich machen, weil dann siehst du ja, dass es klappt, was du machst. Ja, oder wenn du halt leicht langsam zunimmst in der Muskelaufbauphase und du bist mit allem zufrieden. Das würde ich dann machen, wenn du merkst, hey, ich nehme gerade ein bisschen zu viel zu und ich würde gerne wissen, an was es liegt. Bin ich wirklich mit den Kalorien drüber? Habe ich meinen Kalorienverbrauch komplett falsch eingeschätzt? Dann kannst du damit halt ein gutes Gefühl kriegen, ohne dass du ständig Kalorien zählen musst. Ja, weil meistens verändert sich im Alltag die Ernährung ja so und so nicht so krass. Das heißt, mal einfach so ein Sample zu nehmen von 1 bis 2 Tagen vom Status quo und dann das abzugleichen, dann siehst du relativ gut, wo du bist. So, das war's für die Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Folge teilt, bewertet, den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht macht, weil das ist immer das Allerwichtigste. Und dann, wie gesagt, Augen und Ohren offen halten. Sonntag, 16.07. geht's los. Da gibt's dann auch ein Special-Launch-Angebot. Das könnt ihr euch dann sichern. Schaut in der Instagram-Story vorbei. Da gibt's davor auf jeden Fall News, weil im Podcast wird's dann halt erst am Sonntag die Folge geben. Das heißt, ihr kriegt dann da erst die News. In der Instagram-Story werde ich auch die Tage davor schon immer wieder was über den Membership erzählen, was da drin ist, was es kostet und so weiter. Das heißt, da wird es dann die ganzen News geben. Und ansonsten einfach hier am Sonntag auf die Podcast-Folge warten. Dann gibt es alles, den Link, wo ihr da hin müsst. Und dann könnt ihr euch da ein bisschen umschauen. Und dann würde ich sagen, genießt bis dahin die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.